Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über den Bio-Ackerbau in trockenen Regionen. Was heißt wasserschonende Bodenbewirtschaftung konkret? Welche Kulturen funktionieren unter trockenen Bedingungen? Und wie kann ich meine Bodenstruktur und die Fruchtfolge so aufstellen, dass Wasser im System bleibt? Diese und weitere Fragen kläre ich heute mit zwei Gästen. Zum einen Julius Heise von der Beratung für Naturland. Er ist Ackerbauberater für die Region Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und kennt sich daher bestens mit den schwierigen, eher trockenen Bedingungen aus. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine, freut mich, dass ich bei dir sein darf.
Zum anderen Carsten Bär. Er ist Bio-Ackerbauer aus dem nördlichen Harzvorland, also Sachsen-Anhalt für alle, die das nicht kennen. Seine Flächen liegen in der Randlage der Magdeburger Börde mit Kies und Kalkmerkel im Unterboden. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Julius, als kleine Eisbrecherfrage. Du begleitest ja viele Betriebe. Warum ist der Wasserspeicherboden heute oft wichtiger als die reine Niederschlagsmenge allein?
Der Wasserspeicherboden war schon immer wichtig. Pflanzen können ohne Wasser einfach nicht wachsen. Sie brauchen das Wasser, damit Nährstoffe zur Wurzel fließen. Sie brauchen das Wasser, damit innerhalb der Pflanze Energietransport stattfinden kann in Form von Nährstoffen, Assimilaten. Alles, was in der Pflanze passiert, braucht letztendlich Wasser. Und weil die Niederschläge leider nicht mehr ganz so regelmäßig fallen, wie man das vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch gewohnt war, ist diese Wasserspeicherfunktion des Bodens heute noch wichtiger, als sie das früher schon war.
Carsten, hol uns doch mal kurz ab. Mit welchen Böden und eben dem Jahresniederschlag arbeitest du, dass wir uns das noch ein bisschen konkreter vorstellen können?
Genau, also mein Betrieb ist an der Randlage von der Magdeburger Börde. Wir haben Jahresniederschlag im Schnitt irgendwo bei 480 mm. Das kann aber über die Jahre sehr unterschiedlich sein. Wir hatten sehr trockene Jahre mit Steppenklima, aber auch Jahre mit 550, 600 mm. Die Böden sind sehr gut, das muss ich sagen. Wir haben ein bisschen die Problemlage des Unterbodens. Wir haben Kieswerke in jeder Ecke der Gemarkung. Das spricht schon Bände. Wo wir keinen Kies haben, haben wir Kalkmergel drunter. Das prägt auch den Standort.
Julius, du hast es ja auch schon angedeutet, es hat sich einfach in den letzten Jahren stark verändert. Wir haben nicht mehr diese verteilten Niederschlagsmengen, sondern es ist oft mit Starkregen, man hat oft mit langen Trockenheitsphasen zu tun. Aber was konkret hat sich durch den Klimawandel auch eben verändert, beziehungsweise was bedeutet das konkret für den Ökoackerbau? Also wie gehe ich damit um?
Ja, Klimawandel ist ja ein laufender Prozess, also ein Wandel ist selten abgeschlossen und der Klimawandel schon gar nicht. Das heißt, wir sind mitten in diesen sich ändernden Rahmenbedingungen. Und das bedeutet praktisch, dass die Niederschlagsverteilung sich vor allem ändert. In unseren Regionen mag sich auch die Niederschlagsmenge geringfügig ändern. Ich bin kein Wetterforscher, das geht jetzt auch zu weit. Ich treffe da noch tiefere Prognosen. Was allerdings beobachtet werden kann, ist, dass diese Perioden, in denen dann kein Regen kommt, wir besonders viel Sonneneinstrahlung haben, viel Wind und Verdunstung, diese nehmen zu. Und im Prinzip brauchen wir dann auch eigentlich alle 2-3 Wochen mal eine Phase, in der es ein paar Tage regnet. Und diese Wechsel aus guten, beständigen Wetterperioden mit viel Sonne und ohne Regen zu regenreichen Perioden, die sind im Prinzip zu selten geworden. Das heißt, wir müssen länger ohne Wasser überstehen und haben dann auf einmal auch wieder zu viel Wasser. Und sich daran anzupassen, ist gar nicht so einfach. Carsten hat mit seinem guten, fruchtbaren Boden da schon eine Chance, die andere Betriebe nicht haben. Und da ist es wichtig, in Zukunft dieses Potenzial der Schwarzerden, die bis zu 250 mm Wasser speichern können, optimal zu nutzen.
Ja, total. Trotz der guten Voraussetzungen, die Carsten jetzt auf seinen Flächen hat, eben mit 70 bis 90 Bodenpunkten im Schnitt, war ja trotzdem häufiger der Fall, dass das Wasser gefehlt hat. Wie oft ist denn der Satz bei dir gefallen? Vor allen Dingen jetzt auch vielleicht dieses Jahr war es ja einfach vor allen Dingen am Anfang wieder total trocken und dann in vielen Regionen zur Ernte dann eben viel zu nass. Genau, wie erlebst du die Trockenheit auch in deinem Gebiet?
Ja, wir kommen aus dem Winter mit wenig Niederschlag, sehr trockenen Unterböden. Dafür hatten wir eine überraschend gute Kulturentwicklung. Das mag auch daran liegen, dass wir nicht so heiße Temperaturen hatten wie in anderen Jahren. Die Pflanzen haben sich sehr gut entwickelt. Wir hatten auch nicht zu viel Regen in der Ernte. Also wir sind immer noch nicht, dass wir in irgendeiner Form die Feldkapazität aufgefüllt haben, dort angekommen. Trotz alledem sind wir gerade eigentlich, ich bin eh zufrieden, aber kommen wir damit noch zurecht zurzeit. Angesprochen habe ich ja, eine Sache ist, was der Regen, der kommt. Der zweite ist, wie wir den speichern können für die folgenden Kulturen, wie wir damit umgehen, wenn er kommt und wie wir das hinkriegen, dass der in den Boden noch eindringt, also dass die Kapazität aufgefüllt wird. Da stehen wir gerade so vor unseren Überlegungen, wie wir damit umgehen, weil der Regen, der kommt, den können wir ja nicht beeinflussen. Bewässern können wir nicht bei uns. Zumindest ist das da die große Ausnahme. Sprich, wir müssen mit dem haushalten, was wir haben. Und das ist eigentlich auch für mich das, wo ich meine Bodenbearbeitung nach ausrichte.
Genau. Um natürlich das Wasser im Boden zu halten, ist natürlich die Bodenstruktur, eben die Gegebenheit im Boden ein großer Faktor. Was konkret bringt denn ein gut durchwurzelter, krümeliger Boden genau auf den Bezug, Julius?
Ja, ein krümeliger, gut durchwurzelter Boden ist ja schon ein gutes Ergebnis einer guten vorherigen Bodenbearbeitung oder Bewirtschaftung. Heißt, er ist nicht verdichtet, weil nicht bei zu feuchten Bedingungen gearbeitet wurde und ermöglicht dann den Pflanzen, dass sie in diesem Boden sowohl Wasser als auch Nährstoffe gut aufnehmen können, dadurch, dass sie viel Raum in diesem Boden erwachsen können mit ihren Wurzeln, weil er nicht gestört ist durch Verdichtungen und Kluten, die quasi toten Raum darstellen, der von den Pflanzen gar nicht genutzt werden kann. Und wenn dieser Boden nicht krümelig ist, dann ist auch die Oberfläche nicht gut strukturiert. Und wenn es denn dann mal regnet, dann ist die Gefahr, dass das Wasser oberflächlich abfließt, deutlich größer, wenn dieser Boden eine schlechte Struktur hat, schnell verschlemmt und gerade bei seltener werdenden Niederschlagsereignissen ist es natürlich wichtig, dass das Wasser da ankommt, wo es hingehört, also in den Boden.
Also genau diese Organik wollen wir uns jetzt auch anschauen, wie wir eben zu diesem Traumboden, zu dieser Traumbodenstruktur kommen. Stichwort eben Düngung, Kompost, Humus. Wie sieht denn, Carsten, bei dir die Düngung ganz konkret aus?
Also ich habe das große Glück, dass ich in der Nachbarschaft eine Biogasanlage habe, mit der ich zusammenarbeiten kann. Sprich, ich habe eine Verwertung für mein Wickroggen-Kleegras. Kleegras ist noch ein spezieller Aspekt, da können wir gleich noch drauf kommen vielleicht. Sprich, ich habe so zumindest einen schnell wirkenden Stickstoffdünger und habe in der Vergangenheit auch viel mit Grünschnittkompost gearbeitet, um dauerhaft die Struktur zu erhalten und aufzubauen.
Kalkst du dann auch?
Ja, wir liegen auf Kalkmergel. Sprich, auch ohne Kalken haben wir pH-Werte von 7, 7,4, 7,5 teilweise. Ich habe in der Vergangenheit auch schon gezielt gekalkt, in den letzten Jahren nicht mehr. Aber das ist noch ein Aspekt, an dem man nochmal ran müsste tatsächlich. Aber so von dem reinen pH-Wert sind wir schon im oberen Bereich für Ackerbau.
Und Bodenfruchtbarkeit ist ja so ein großer Begriff. Aber hast du dich damit intensiv schon beschäftigt, dass du sagst, deine gesamte Bearbeitung, die Fruchtfolge, alles zielt darauf ab, irgendwie die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten? Oder sagst du eher, das ist so ein Randthema, das man mitzieht?
Bodenfruchtbarkeit war viele Jahre im Fokus als absoluter Schwerpunkt, weil nur ein gesunder Boden kann auch eine vernünftige Ernte gewährleisten. Ich musste aber, ich bin ja noch nicht so lange im Ökolandbau dabei, auch lernen, dass gewisse Bodenbearbeitungen einfach scheinbar nötig sind, insbesondere wenn es um Disteln geht, was bei mir ein großes Problem ist. Zweite Leitunkraut ist Klettenlabkraut und Gänsefuß auf unseren kalkhaltigen Böden. Das führt dazu, dass wir tatsächlich diese klassische wiederholte Bodenbearbeitung auch durchführen, um Disteln zu bekämpfen, neben dem Wickroggen-Kleegrasanbau. Da brennt mir manchmal oder da weint mir manchmal das Herz tatsächlich, wenn wir dann die schönen Böden nochmal arbeiten und nochmal arbeiten und nochmal tiefer arbeiten und dann am besten noch bei leichtem Wind, wenn die Staubwolken dann so am Himmel stehen. Führt aber leider scheinbar manchmal keinen Weg dran vorbei, weil Disteln machen die Ernte auch nicht leichter. Ich hoffe, das gibt sich im Laufe der nächsten Jahre ein bisschen, wobei jetzt meine aktuelle Erfahrung ist, dass tatsächlich Bodenbearbeitung das ist, was bei mir die Disteln zurückdrängt. In Kombination mit der Fruchtfolge natürlich, die auch entscheidend wichtig ist im Betrieb.
Ja, die Bodenbearbeitung schauen wir uns auch nochmal dann genauer an. Aber natürlich ist das auf jeden Fall ein Zwiespalt, der vorhanden ist. Jetzt erstmal einordnend, Julius, zum Thema Bodenfruchtbarkeit. Kann Humus aufgebaut werden? Und wie ist der Zusammenhang da zwischen Humus und dem Wasserhaltevermögen?
Ja, Humusaufbau grundsätzlich ist nicht einfach. Humus ist ja organischer Kohlenstoff, der im Boden gebunden und auch ungebunden vorliegen kann. Früher wurde differenziert zwischen Nähr- und Dauerhumus und man hatte gedacht, der Dauerhumus ist solcher, der besonders stabil ist. Und besonders stabil sollte er sein, weil er sehr holzreich oder ligninhaltig ist. Heute ist die Erkenntnis, gerade leicht abbaubares organisches Material wird vom Bodenleben schnell umgesetzt, soweit klar. Aber dieses Bodenleben, was dann selber irgendwann zerfällt und umgesetzt wird, das ist am Ende ein Baustein, der nachhaltig Bodenfruchtbarkeit aufbaut. Weitere Punkte, die den Aufbau von Bodenorganik fördern, sind die Wurzelexsudate, also das, was die Pflanzen dem Boden abgeben, um Nährstoffe aufnehmen zu können. Und damit ist im Prinzip erstmal erklärt, wie die Humustheorie sich geändert hat. Heißt, Wurzelexudate sind wichtig und schnell umsetzbares pflanzliches Material sind wichtig. Und es ist immer ein Gleichgewichtszustand. Es gibt nicht diesen Nährhumus, der die Pflanzen ernährt und den Dauerhumus, sondern es findet permanent ein Auf- und Abbau und ein Umbau dieses organischen Materials statt. Dabei werden Nährstoffe freigesetzt. Und ich muss permanent die Umweltbedingungen stabil halten, um auch das Humusniveau im Boden stabil zu halten. Also fange ich an, jedes Jahr 10 Tonnen Kompost zu düngen, dann fördert das den Humus im Boden, höre ich damit wieder auf, dann geht aber auch der Humusgehalt wieder auf das Ausgangsniveau zurück. Und deswegen sind Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, Aufbau von Humus, große Baustellen mit immer neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und wir wissen heute, dass man da langfristig denken muss, dass kurzfristig wenig geht. Aber wir wissen auch, dass eine positive Humusbilanz wichtig ist oder einen Effekt hat auf das Wasserhaltevermögen des Bodens. Also wenn ich diese Humusbilanz ins Positive drehe durch Kompostdüngung oder durch Anbau von Kleegras und Zwischenfrüchten, dann ist es auch durchaus möglich, dass mein Boden 30, 40 oder 50 Millimeter mehr Niederschlag speichern kann. Und damit komme ich dann durchaus 2 Wochen weiter.
Die jetzt vor allen Dingen, wie man dieses Jahr gesehen hat, durchaus entscheidend sein können, genau. Carsten, was gehst du ganz konkret da jetzt schon an? Oder möchtest du zukünftig noch mehr angehen? Irgendwie Zwischenfrüchte wahrscheinlich?
Ja, also Kompost habe ich angesprochen, als Zufuhr tatsächlich. Ja, wir machen auch Zwischenfrüchte, wobei da wieder der Konflikt besteht zwischen der Beikraut Regulierung und dem Humusaufbau. Insbesondere im Sommer, auch wenn wir ja mehr Regen im Sommer haben, ist Etablierung von vernünftigen Zwischenfrüchten, die auch unterdrücken können, durchaus eine Herausforderung. Das führt dazu, dass ich in der Regel das auch nicht nach einem strikten System mache und sage, wir machen jetzt jedes Jahr auf allen Flächen Zwischenfrüchte oder die und die Zwischenfrüchte, sondern auch tatsächlich mir offen halte, so wie dieses Jahr, dass wir weniger Zwischenfrüchte machen als eigentlich geplant, weil die Etablierung eine Herausforderung ist. Nur eine vernünftige Zwischenfrucht kann auch den Effekt haben, den sie haben soll. Und insofern gibt es da kein festes Raster. Also im Programm ist es schon mit drin. Und ich halte es auch für hochgradig sinnvoll zu bestimmten Kulturen. Es gibt ja auch sehr, sehr schöne Versuche in Bernburg. Unser Landesamt macht da tolle Versuche zu Zwischenfruchtanbau, Wasserevaporation, was verbraucht Wasser, was nicht. Und das ist für mich eine ganz wichtige Leitfaden. Aber am Ende des Tages müssen wir sie etabliert bekommen. Also sprich, wir können nur sehen, wenn wir Regen haben. Und wenn wir mal 5 mm Regen kriegen auf sonst trockenen Unterboden, dann keimt sie zwar, aber sie wächst halt nicht. Und am Ende habe ich dann die Distel mehr vermehrt, als ich sie reduziert habe. Ein sehr komplexer Bereich. Und das erfordert eine hohe Menge an Flexibilität auch tatsächlich.
Nur zur allgemeinen Einordnung. Also es ist ja, klar gibt es ja keine Pauschallösung, aber ich glaube, jeder und jede sollte zumindest das Thema Zwischenfrüchte mal für sich nochmal denken. Wie passt es bei mir rein? Es gibt dazu auch 2 Podcast-Folgen, die man sich gerne mal anhören kann. Natürlich kann man das nicht über alle Regionen, ist da nicht alles möglich. Aber ich glaube, zukünftig wird es ja in der Forschung und allem auch nochmal mehr betrachtet, wie das auch in trockenen Regionen alles besser möglich ist. Aber natürlich geht es nicht alles immer in allen Gebieten. Die Organik allein reicht natürlich jetzt nicht aus, um das Thema Wasser im Boden zu halten, anzugehen, sondern da muss natürlich auch die Fruchtfolge dazu passen und die Kulturen eben. Carsten, welche Kulturen oder Kultur hat dich gerade in Bezug auf die Trockenheit, auf die langen Trockenphasen in den letzten Jahren positiv überrascht?
Überraschende Kulturen, ja. Ich habe mich gerade mit einem Berufskollegen noch unterhalten über die Zuckerrübe. Da sind wir, was den Ertrag, den Zuckerertrag über die Jahre angeht, positiv überrascht, dass wir doch einen relativ stabilen Zuckerertrag auch in den Trockenjahren generieren konnten. Das ist sicher auch an unseren Böden gelegen. Wir hatten auch Phasen, wo wir halt das ganze Frühjahr fast keinen Regen gehabt haben. Trotzdem haben wir einen hohen Zuckerertrag, dann nicht Naturalertrag, was Rüben angeht. Aber wenn wir 18, 19 teilweise mehr Zuckergehalt haben in den Rüben, ist das natürlich sehr positiv. Wir haben am Ende nicht das ganz hohe Ertragsniveau wie vielleicht in der Hildesheimer Börde, aber doch ziemlich sicher. Das hat mich positiv überrascht. Ich war lange vom Mais sehr angetan, tatsächlich auch, weil er die Sommerniederschläge mitnimmt. Bin da aber auch vielleicht aufgrund von praktischen Fehlern im Anbau auch schon auf die Nase gefallen, was natürlich immer passieren kann. Landwirtschaft ist ja kein sicherer Prozess. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich die Zuckerrübe, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir, wenn wir sie etabliert bekommen im Frühjahr, und das ist die Herausforderung, ziemlich sichere Erträge generieren können, was wir aber auch müssen bei den hohen Kosten, die wir in die Rübe reinstecken.
Kurze Zwischenfrage, warum funktioniert es denn bei Carsten so gut mit der Zuckerrübe? Julius, was würdest du da sagen?
Die Zuckerrüben werden ja vergleichsweise früh gesät und können dann das Bodenwasser, was über Winter gesammelt wurde, gut nutzen. Sie schaffen es auch schnell nach unten zu wurzeln und sind eigentlich eine Kultur, die mit wenig Niederschlägen gut auskommt, weil sie von Vorräten, die tief im Boden sind, gut zehren können. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn dort unten im Boden auch wirklich noch Wasser ist. Also wenn jetzt schon 3 Jahre sehr trocken waren, der Unterboden ziemlich ausgelaugt ist, was das Wasser angeht, und keine Winterniederschläge diesen Vorrat wieder auffüllen konnten, dann kann die Zuckerrübe natürlich auch nicht ihr Potenzial der Wassernutzung aus tieferen Schichten gut ausnutzen.
Gibt es denn dann noch weitere Kulturen, die bei dir gut laufen, Carsten?
Sonnenblumen laufen bei uns sehr gut. Auch da wieder die Sommerniederschläge und in der Regel trockenen Herbste spielen da mit rein. Sommergetreide tatsächlich ist ein anderes Blatt, und die Körnerleguminosen, da verabschiede ich mich leider nach und nach gedanklich von.
Hast du hier noch was zu ergänzen, Julius, aus der Beratungssicht?
Sonnenblumen sind zwar keine C4-Pflanzen, aber dennoch sehr wassereffizient. Sie sind fast auf dem Niveau der Maispflanzen, haben ein recht intensives Wurzelsystem und sind insgesamt anspruchslos, kommen auf leichteren Standorten gut zurecht, kommen mit wenig Nährstoffen gut zurecht. Genau, und damit funktionieren sie in Carstens Region sehr gut, was allerdings auch noch daran liegt, dass im Herbst die Abreife ziemlich sicher so passiert, dass man sie dann auch mit guten Qualitäten dreschen kann.
Jetzt sind wir ja schon auf die Kulturen von Carsten eingegangen. Ergänzend dazu, Julius, gibt es noch weitere Kulturen, die einfach sich in trockenen Gebieten gut etablieren lassen oder auch in den letzten Jahren eindeutig bei den Betrieben etabliert haben?
Die pauschale Antwort wäre, es kommt drauf an. Wir brauchen aber, um da jetzt etwas mehr Input in den Podcast zu geben, durchaus verschiedene Blickwinkel auf die Frage. Es ist tatsächlich so, wie Carsten gesagt hat, die Körnerleguminosen, die sind in vielen Betrieben unbeliebt und werden im Anbau hinterfragt. Wer weiter Körnerleguminosen nutzen möchte, auch um den Leguminosenanteil bei Naturland zu erfüllen, Der probiert sich an den Winterformen aus oder geht in den Gemengeanbau rein. Die Wintererbse war früher entweder lang und winterhart, durch die Länge jedoch lageranfällig. Das heißt, man konnte sie nur im Gemenge anbauen und die Vermarktung von dem Gemenge war dann wiederum schwierig. Mittlerweile gibt es einige kürzere und standfestere Sorten, die auch durchaus winterhart sind. Wir hatten in den letzten 2-3 Jahren allerdings auch wenig knackige Winter. Letztes Jahr kam der Winterhafer gut durch, davor das Jahr ist der zumindest ausgewintert. Es gibt aber immer mehr Betriebe, die sich an Wintererbsen versuchen, ohne Gemengepartner. Die Erträge sind dann okay für Trockengebiete. In anderen Regionen schafft man gleiche und höhere Erträge, allerdings auch mit der Sommerform. Und von daher ist die Anbauwürdigkeit dennoch zu hinterfragen, auch wenn man mit 2 Tonnen pro Hektar da dann mal rausgegangen ist oder 2,5. Sojabohnen kommen mit dem warmen Klima gut zurecht und ich habe im Herbst einen recht sicheren Erntetermin. Oder zu dem Erntetermin recht sicher noch gute Erntebedingungen. Sie sind allerdings nicht allzu wassereffizient und brauchen gerade zur Blüte dann doch auch recht viel Wasser, entweder aus dem Boden oder in Form von Niederschlag. Sofern das gegeben ist, sind sie eine sehr spannende Kultur für die fruchtbaren Standorte und interessanter als die übrigen Körnerleguminosen. Der Körnermais oder der Mais an sich als C4-Pflanze ist natürlich auch wassereffizienter als viele andere Kulturen, die wir in der Landwirtschaft anbauen. Ansonsten, Carsten hat es auch schon angedeutet, die Winterformen beim Weizen oder der Gerste sind deutlich ertragsstabiler als die Sommerformen. Sie haben mehr Zeit, sich ein Wurzelsystem im Boden aufzubauen, schon vor dem Winter. Sie profitieren von der Feuchtigkeit vor und im Winter und haben im Frühjahr einen Vegetationsvorsprung, der entscheidend ist in vielen Jahren.
Genau, entscheidend, bevor die heißen Tage einsetzen. Das ist ja immer das. Also bestimmte Entwicklungen im Getreide müssen abgeschlossen sein, bevor wir diese heißen, steppenähnlichen Bedingungen bei uns kriegen, die wir alle paar Jahre wieder haben. Ein Aspekt, was Wasser noch angeht, hat Julius auch schon angedeutet gerade. Das sind die Kahlfröste im Winter. Wenig Wasser heißt natürlich auch in der Regel wenig Schnee. Durch die ausgeräumten Fluren, die wir leider haben, also wenig Hecken, wenig Struktur in der Gemarkung, haben wir alle paar Jahre wieder immer gerne mal so ganz kalte Ostwinde, die dann als Kahlfrost kommen tatsächlich. Und das führt alle paar Jahre immer wieder zu Ausfall von großflächigen Aufwachskulturen. Ich bin selber kritisch, was die Winterformen angeht, von Erbsen zum Beispiel. Ein Betrieb in Sachsen-Anhalt hat dieses Jahr die schönsten Erbsen gehabt, die ich je gesehen habe. Das waren leider nicht meine. Auch Wintererbsen. Die haben auch sehr gut geerntet. Das beobachte ich ganz genau. Da kommt bei mir aber dazu, dass ich in meiner Gemarkung die konventionellen Kollegen sehr viel Erbsen anbauen. Dadurch ist die Erbse für mich schwierig zu handhaben, weil der Schädlingsdruck ist bei uns sehr, sehr, sehr hoch. Die freuen sich dann, wenn die Bio-Erbsen kommen und dann sind sie drauf. Das ist der Aspekt der Nachbarschaft dann auch wieder, der bei allen Fruchtfolgeentscheidungen wichtig ist.
Ja, ich würde gerne nochmal einsteigen oder fortfahren bei der Kulturenwahl. Ein Standortvorteil, den Carsten hat, ist ja durchaus, dass es im Sommer dann nicht allzu viel regnet. Und wir hatten jetzt schon gesagt, welche Kulturen da ganz gut mit klarkommen. Wir können das noch ausführen, um diesen Vorteil der Trockenheit, nämlich dass der Dinkel ja eine hohe Fallzahl haben soll und die recht schnell abfällt. Da ist das natürlich eine Versicherung, wenn es dann im Sommer seltener regnet und die Erntebedingungen gut sind. So ähnlich auch beim Durum. Sachsen-Anhalt ist gut geeignet, um Durum anzubauen. Wenn dieser in der Abreife noch Regen erfährt, dann verliert er auch seine Qualitäten. Er verliert die Glasigkeit und ist dann nicht mehr als Hartweizen zu vermarkten. Und dass die Sonnenblumen und Sojabohnen sehr gut abreifen und rechtzeitig gedroschen werden können. Das hatten wir bereits gesagt.
Carsten, du hast ja jetzt schon viel über Erfahrungen auch bezüglich verschiedener Kulturen gesprochen. Wie gehst du denn grundsätzlich deine Fruchtfolgeplanung an?
Na, die Fruchtfolgeplanung ist schon langjährig. Also ich kann ja nicht jedes Jahr mal wieder ausdenken, was ich nächstes Jahr anbauen möchte. Das ist ja ein Landwirtschaftsprozess, der über fast Generationen geht, um die Bodenfruchtbarkeit auch zu erhalten. Was ich aber natürlich mache, ist streuen. Also ich habe letztes Jahr 10 Kulturen im Anbau gehabt. Und das ist ein Grund, ist ganz klar, um das Risiko zu streuen, weil immer einzelne Kulturen mit den jeweiligen Wetterbedingungen nicht gut zurechtkommen. Es ist meistens ein relativ großer Anteil dann doch Sommerungen dabei. Aufgrund der Situation bei uns machen wir viel Getreidevermehrung. Wir sind ein klassisches Vermehrungsgebiet. Das führt dazu, dass ich nicht nur Weizen habe, sondern auch ein Durum oder ein Tritikale oder ein Dinkel im Anbau. Dann jeweils nicht große Umfänge an Fläche. Das streut es auch nochmal, weil gerade eine Tritikale bei unserem Standort mit diesen Stresszeiten, die wir sicher haben, gut zurechtkommt im Frühjahr. Also besser als ein kurzstrohiger Weizen oder ähnliches.
Ergänzend dazu möchte ich auch nochmal auf die Folge 9 verweisen. Da haben wir uns wirklich noch intensiver mit dem Thema Fruchtfolge auseinandergesetzt. Neben den Kulturen spielt natürlich auch die Sortenwahl eine große Rolle. Gerade, worauf achtest du konkret bei der Sortenwahl, Carsten?
Auf was achte ich bei der Sortenwahl? Das muss man natürlich unterscheiden, je nach Kultur. Bei den Getreiden, wenn ich keine Vermehrung mache, achte ich klar darauf, dass wir langstrohige Sorten haben und auch Sorten, die vom Bestand her zumachen. Das mag im ersten Moment erstmal unlogisch erscheinen, wenn wenig Wasser da ist. Warum bauen wir dann Sorten an, die viel Stroh machen, beziehungsweise lang sind? Es hat sich aber bei mir gezeigt, dass diese offenen Bestände, wenn man so dünne Getreidebestände hat, zwei Probleme haben. Zum einen ist offenbar der Wasserverlust über den Wind größer als bei geschlossenen Kulturdecken, also wenn die ein bisschen breiter stehen. Und natürlich können die langstrohigen Sorten in der Regel das Beikraut besser unterdrücken und sind da konkurrenzstark. Sprich, wir müssen nicht so oft mit Striegel bzw. Weiterreihe hacken raus.
Genau, und darauf würden wir jetzt auch eingehen. Eben die weitere Seite beim Thema Wasser ist natürlich auch die Bearbeitung. Du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen angedeutet. Kannst du es noch mal ganz konkret darstellen? Wie bearbeitest du? Mit welchen Geräten? Wie gehst du da vor?
Also entscheidend ist, wenn man über Frühjahrskulturen redet, dass man im Frühjahr eine Kultur etabliert bekommt ohne Regen. Also wir müssen so viel Bodenwasser im Boden halten, dass wir zur Aussaat und auch die ersten Wochen danach keinen Regen brauchen, um die Kultur zu etablieren. Das heißt, zumindest ist es meine Reaktion, dass ich sage, ich arbeite nur auf Saattiefe. Das kann man nicht immer durchhalten. Es gibt dann verschiedene Aspekte, wo man sagt, dann muss man doch mal tiefer. Aber in der Regel ist Saattiefe das. Und das Zweite ist auch wieder ein Zielkonflikt, die Rückverfestigung des Bodens. Wir haben jetzt eine enge Kombination ohne Rückverfestigung, arbeiten aber gerne bei späteren Kulturen, also Mais und Sonnenblume zum Beispiel, mehrstufig, dass wir sagen, wir ziehen die Flächen mit einer engen Kombination auf und walzen sie danach eine Woche später mit einer schweren Walze wieder zu. Das ist auch ein Nebenaspekt, dass wir mehrere Unkrautwellen versuchen zu erfassen dadurch. Aber am Ende des Tages, Bearbeitungstiefe darf nicht tiefer sein als die Saattiefe. Und das ist für mich das A und O des Pflanzenbaus bei uns vor Ort.
Wie entscheidest du, wann der beste Bearbeitungszeitpunkt ist?
Ja, ein großes Glück unseres Standorts ist, dass wir keinen hohen Tonanteil im Boden haben. Sprich, wir haben sehr viele Feldarbeitstage. Das macht den Bioanbau eigentlich einfacher als so auf Tonstandorten. Ich wundere mich auch, dass wir nicht mehr Bioanbau haben, weil eigentlich passt der bei uns sehr gut. Wie entscheide ich? Am Ende des Tages entscheide ich tatsächlich wegen der Beikrautflora. Wenn wir viel haben, fangen wir früh an und machen mehrere Durchgänge. Wenn ich Flächen habe, die einen geringeren Druck haben, dann versuche ich das möglichst zu vermeiden, bis zum Extrem nur zur Saat, um dann halt mit dem Striegel die erste Unkrautwelle rauszunehmen. Das ist aber wirklich flächenabhängig und kulturabhängig. Also klar, bei einer Sommerackerbohne, da gibt es keine drei Arbeitsgänge vorher. Die wird einmal aufgezogen, zugeweist, reingesät. So, das ist, wenn wir sie anbauen. Dieses Jahr baue ich sie nicht an, und nächstes Jahr baue ich sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr an. Und bei den späteren Kulturen haben wir halt mehrere Arbeitsgänge.
Julius, jetzt nochmal die Beraterbrille quasi, weil Carsten meinte ja jetzt schon, er bearbeitet eher auf Saattiefe. Wie tief sollte idealerweise, da kann man natürlich auch keine Pauschalantwort geben, aber wie sollte man da arbeiten, um das Wasser möglichst im Boden zu halten?
So flach wie möglich. Und da haben wir natürlich den Kompromiss, dass eine Distel dann auch nicht reduziert, sondern sie auch schnell wieder austreiben kann. Also ein Regulierungserfolg bei den Disteln kriege ich damit nicht hin. Und das ist im Prinzip ein Riesenkompromiss, den es immer wieder gibt, dass wir überlegen müssen, Ist gerade Wassersparen unser Hauptthema oder ist es im Einzelfall vielleicht doch die Regulierung von Wurzelunkräutern? Und wenn ich dann tiefer arbeite, und auch das hat Carsten schon gesagt, ist die Rückverfestigung das A und O. Ich muss dann gewährleisten, dass der kapillare Aufstieg schnell wiederhergestellt ist und ich dieses Wasser, was im Boden gespeichert ist, wieder auf den Saathorizont kriege. Und darüber sollte dann eine nicht zu starke, lockere Schicht sein, die den Boden vor der Sonneneinstrahlung schützt, die Erwärmung reduziert auf die darunterliegende Schicht, die weiterhin die Feuchtigkeit hält oder hoffentlich hält.
Genau, es dreht sich alles um die Distel, ne?
Vieles, genau. Und bevor ich dann 3 oder 4 Mal mit dem Flachgrubber fahre, jedes Mal eine Riesenstaubwolke produziere und der Boden komplett ausgetrocknet ist, ist diese Variante, die Carsten genannt hat, mit der Walze ziemlich elegant. Mit einer Güttlerwalze ist es durchaus möglich, auch Unkräuter im Keimfadenstadium zu verschütten oder aus dem Boden herauszulösen, sodass sie dann vertrocknen und ich damit eine Welle schon wieder beseitigt habe, ohne viel Boden zu bewegen oder ohne überhaupt Boden zu bewegen, in dem Fall ja sogar. Ansonsten kann man sich manchmal auch die Frage stellen, reicht das jetzt nicht, ich fahre mit dem Striegel nochmal darüber, bevor ich den Flachgrubber nehme, dann kratze ich auch nicht wieder Feuchtigkeit nach oben, gehe aus Versehen doch schon tiefer, als ich eigentlich wollte und verliere damit Wasser.
Welche Maschine, Carsten, willst du auch aus den genannten Aspekten nicht mehr missen?
Also am Ende des Tages bin ich immer kein Freund, so auf Technik den Schwerpunkt zu setzen, weil entscheidender sind die Termine und wie ich die Maschinen einstelle. Ob ich da jetzt in meinem Falle so eine Güttlerwalze, um mal Namen zu nennen, einsetze, die ich sehr gerne mag, weil die auch eine grobe Oberfläche hinterlässt und einen wunderbaren Striegelhorizont mir auf den Acker legt. Oder eine andere Walze, das ist der Termin einfach entscheidender. Und das ist das Wichtige. Ja, ich habe eine Egge-Kombination ohne Nachläufer, da gibt es auch nicht so viele Anbieter. Die mag ich auch sehr gerne, wobei die bei mir im Betrieb auch umstritten ist. Meine Mitarbeiterin mag die nicht so gerne, weil fehlende Rückverfestigung ist halt ein sehr puffiger Oberboden, der dann da liegt. Aber dann hat nur auf Saattiefe gearbeitet im Idealfall. Das sind eigentlich diese Kombinationen aus den beiden Geräten, die machen sehr viel bei mir im Betrieb.
Und Julius, wo scheitert es denn bei vielen Betrieben, trotz eben guter Ideen, vielleicht auch weil, wie Carsten meinte, es ja nicht rein auf die Technik ankommt, sondern auf den richtigen Zeitpunkt und vieles mehr. Vielleicht kannst du dessen einordnen.
Das ist im Prinzip sehr individuell. Jeder Betrieb hat etwas andere Herausforderungen. Carsten hat schon gesagt, er hat das Glück, dass das Kleegras bei ihm eine Verwertung findet. Damit hat er mit dem Kleegras ein gutes Werkzeug zur Regulierung der Disteln und damit gegebenenfalls auch mal die Chance, dass bei der Bodenbearbeitung die Distelregulierung nicht im Vordergrund stehen muss, sondern die Wassereinsparung im Vordergrund stehen kann. Ansonsten fehlt es oft an planbaren Wettervorhersagen. Das ist immer kleinräumiger und schwieriger zu prognostizieren. Und wenn man sich dann doch mal darauf verlassen hat, dass der Regen kommt und wegen der Distel oder aus anderen Gründen tiefer gearbeitet hat, als es aus Wasserspargründen optimal gewesen wäre, dann ist die Kultur nicht in der Lage, optimal zu starten. Und gerade das ist ja im Ökolandbau entscheidend, dass die Kulturpflanzen einen Vorsprung vor den Unkräutern haben und sich am Ende durchsetzen können.
Wir haben ja jetzt über vieles gesprochen, von der Bodenstruktur über die Fruchtfolge bis hin zur Technik. Was sind jetzt abschließend eure Tipps für die Betriebe in trockenen Regionen? Julius vielleicht zuerst und dann Carsten.
Wenn wir jetzt dabei sind, die letzten Punkte zusammenzufassen, dann ist die Rückverfestigung definitiv eins der wichtigsten Dinge, die wir erreichen müssen in den Betrieben. Und da braucht es dann schwere Walzen oder schwere Bodenbearbeitungsgeräte, die mit ordentlichen Nachlaufwalzen ausgestattet sind, um den Bodenschluss wiederherzustellen, den kapillaren Aufstieg zu gewährleisten, damit die Kulturen am Ende auf dem Wasser liegen. Und das ist dann nicht nur der Grubber oder die Walze an sich, das ist auch der Doppelringpacker beim Flug, der eigentlich dann das A und O ist, um bei mittelfeuchten Bedingungen die Kulturen sicher zum Auflaufen zu bringen. Ohne Rückverfestigung geht es nicht.
Carsten, auch noch 1 bis 3 Punkte?
Das erste ist jetzt kein Pflanzenbericht, ist Demut. Also man kann alles richtig machen und nachher erntet man trotzdem nichts. Das gibt unser Standort auch mit. Super Bestände draußen gehabt und wenn dann einfach kein Regen kommt, kommt kein Regen, dann kannst du noch so toll gearbeitet haben. Also ein gewisse Akzeptanz von Scheitern gehört auch gerade beim Biolandwirtschaft bei uns dazu. Wobei ich zum Glück große Ausfälle der Form verschont geblieben bin bisher. Das zweite ist, das ist ja wieder ein Zielkonflikt so ein bisschen, aber eigentlich ist der Versuch, organische Substanz, also Stroh und Mulchschicht auf dem Oberboden zu halten in irgendeiner Form, um die Wasserverdunstung zu verringern und auch dauerhafte Nahrung fürs Bodenleben zu haben. Aber wie gesagt, wir kommen um den Flug leider nicht drum herum, aber den nicht unkontrolliert und immer einzusetzen. Und Punkt 3, ja, also es gibt kein richtig und kein falsch, ne? Also was in einem Jahr klappt, kann im nächsten Jahr wieder falsch sein und immer die Augen aufhalten, was die Kollegen machen, zu den Treffen fahren, zu den Regionaltreffen, wenn sie angeboten werden und sich austauschen auf Augenhöhe. Das ist die 3 Sachen, die ich so mitgeben würde. Und auch Podcasts anhören natürlich.
Sehr gut, das höre ich doch gerne. Danke Carsten, danke Julius für euren fachlichen und praxisnahen Input heute. Mit jeder Maßnahme, die Bodenleben, Struktur und Humus verbessert, schaffst du mehr Puffer gegen Wasserextreme. Es geht nicht um mehr Wasser, sondern um besser haushalten, nutzen und halten. Alle weiterführenden Infos findest du wie immer in den Shownotes. Schick uns gerne dein Feedback oder Themenwünsche an podcast@naturland-beratung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind 2 Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.